In meinen Augen gibt es schon eine Übermacht von linken Positionen in der Öffentlichkeit. Also, dass der Diskurs sehr bestimmt ist von linksliberalen Haltungen und die Medien da stark geprägt sind. Ich würde sagen, die normale Bevölkerung da oft etwas anders gesinnt ist und konservativere Positionen hinten runterfallen und es schwerer haben, durchzudringen und dann oft natürlich auch Keule abbekommen, sie wären irgendwie rechts oder populistisch oder menschenfeindlich. Das ist, glaube ich, schon so ein Ding, was manche Journalisten vertauschen. Die glauben, sie müssten dabei mithelfen, die Welt zu verändern oder eine schönere Welt zu erschaffen. Also du bist einfach als Journalist nicht dafür da, Wähler davon abzubringen, die AfD zu wählen zum Beispiel oder jeden illegalen Migranten willkommen zu heißen. Also ich schrecke immer davor zurück, mich in irgendeiner Form rechts zu nennen. Also letztlich bin ich nicht links, aber das ist ja so verpönt. Deswegen verwende ich, ja, wenn es denn gefragt ist, eigentlich das Wort konservativ. Das finde ich auch, wird auch von Feministinnen oder auch von den ganzen Linken überhaupt nicht thematisiert, dass wir natürlich Leute zu uns holen, junge Männer, ja, die halt mit dem Glauben aufgewachsen sind, sie sind was mehr wert und Frauen sind sagen eher so eine Art Besitzobjekt. Ich muss sagen, ich habe mir so wie ein paar andere auch natürlich auch jetzt in den letzten Jahren einen Pfefferspray zugelegt, einfach nur aus Sicherheitsgefühl.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freut es mich, dass wir in unserem Podcast Frau Julia Rus zu Gast haben. Julia Rus ist eine bekannte Journalistin in Deutschland. Eine Journalistin, die jung ist, die aufmüpfig ist, die mutig ist und die eine nach der anderen Debatte auslöst. Unter anderem mit ihrem soeben erschienenen Buch. Ich lese den Titel vor, Linksgrüne Meinungsmacht, die Spaltung unseres Landes. Frau Julia Rus, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage, dieses Buch Linksgrüne Meinungsmacht, wie kommen Sie auf diesen Titel? Was ist da Ihre Erkenntnis, nachdem Sie sich ausgiebig mit Deutschland, den Medien, der Politik befasst haben, warum Linksgrüne Meinungsmacht?
Ich habe das Buch so genannt, weil in meinen Augen gibt es schon eine Übermacht von linken Positionen in der Öffentlichkeit. Also dass der Diskurs sehr bestimmt ist von linksliberalen Haltungen und die Medien da stark geprägt sind, aber die normale Bevölkerung da oft etwas anders gesinnt ist und konservativere Positionen hinten runterfallen und es schwerer haben, durchzudringen und dann oft natürlich auch die Keule abbekommen, sie wären irgendwie rechts oder populistisch oder menschenfeindlich. Also alles, was ich selber auch erlebt habe mit relativ normalen Meinungen, weil ich mich selber jetzt eigentlich immer in der Mitte eingeordnet habe, vielleicht ein bisschen leicht rechts der Mitte, aber nie wirklich ultrakonservativ. Also da gab es in meinem Freundeskreis immer andere, wo ich mir gedacht habe, ja, das geht mir jetzt zu weit oder das ist mir dann doch, das ist mir zu hardcore. Aber dass es selbst mich trifft oder getroffen hat, auch die letzten Jahre, Monate, hat mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet und gezeigt, dass irgendwas nicht ganz ganz gut läuft bei uns im Diskurs, wenn man schon fast, wie du sagst, mutig sein muss für bestimmte Ansichten, die eigentlich zu einer Normalität dazugehören sollten.
Hast du, wir duzen uns, wir sind fast gleich alt, du bist Jahrgang 1994, hast du herausgefunden, was die Ursache ist für diese linksgrüne Meinungsmacht? Wer ist dafür verantwortlich? Wann hat das angefangen?
Also wenn man jetzt auf die Medien schaut, da würde ich schon eine Mitschuld so dem ganzen Ausbildungsbetrieb geben. Also dass viele studiert haben, die nachher in die Medien gehen, in den Journalismus und auch die Journalistenschulen und die Volontariate, dass da sehr, sehr viele ähnlich gesinnte Menschen davon angezogen werden. Also ich habe selber auch an der Uni gemerkt, dass ich habe Sozialwissenschaften studiert, eigentlich das, was die meisten Journalisten machen. Und genau das ist halt dann auch ein Problem, dass die ganzen Juristen, BWLer, Mediziner, die ich dann, mit denen ich auch Kontakt hatte, die sind dann nachher nicht in die Öffentlichkeit gegangen oder die sind eben nicht in Journalismus gegangen, sondern dann in eher bodenständigere, abgesichertere Berufe. Und dadurch sieht man sich natürlich selber aus. Es zieht dann so einen selben Schlag Mensch an, sehr viele Idealisten, die ja denen vielleicht auch Geld nicht so wichtig ist, was völlig legitim ist, aber du musst es dir ja erstmal leisten können. Und was ich häufig aus dem Freundeskreis so mitbekomme, wo die Leute dann doch eher konservativer sind, ist halt, es ist schon wichtig, dass man genug Geld, also dass du einen Beruf ergreifst, wo du abgesichert bist, auch wenn du eine Familie oder so gründest, dann, dass du auch genug Geld verdienst und die Perspektive einfach da ist, dass du ja nicht in ein paar Jahren irgendwie vielleicht auf der Straße landen könntest. Also ich glaube, dieses Sicherheitsbedürfnis ist halt bei eher konservativ gesinnteren Menschen ausgeprägter als Leute, die linker eingestellt sind und die dann eher so, ich würde sagen, so von Luft und Liebe gerne leben und denken, das würde reichen. Und dann sieht es halt manche eben in andere Berufe aus. Und ich sehe das auch, dass manche, die ich von früher noch kenne, die ähnlich eingestellt sind wie ich, dass die dann in die Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile gegangen sind, von Unternehmen oder vielleicht auch von in Richtung Stiftungen oder so. Und dann finde ich das schön, dass sie den richtigen Weg für sich gefunden haben, aber auch irgendwie traurig, weil ich mir denke, da geht schon wieder jemand verloren, der im Journalismus einfach ein bisschen gegenbürsten würde.
Wir reden nachher noch über deinen Entscheid, in den Journalismus zu gehen. Aber gibt es ein Ereignis oder ein Erlebnis, das ausschlaggebend war für dich, dass du dieses Buch geschrieben hast? Quasi ein Erlebnis, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, damit du eben genau alles ablädst in diesem Buch?
Ja, also das Buch, muss ich sagen, habe ich geschrieben, weil ein Verlag auf mich zugekommen ist und dann dachte ich mir, oder ich habe erst überlegt und abgesagt und dann nochmal überlegt und dachte mir, ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee und ich hätte auf jeden Fall was zu erzählen oder genau dieses unerbittliche Diskursklima, das hat mir damals schon zu schaffen gemacht und auch das, was ich so am eigenen Leib dann erfahren habe und mit ein paar Kommentaren, die ich gemacht habe in der ARD zum Thema Gendern, also ich war gegen das Gendern und auch zum Thema Migration, da war ich auch gegen illegale Migration, was finde ich völlig, also ich meine, weiß nicht, wie kann man auch dafür sein, das denke ich mir zumindest innerlich, aber es ist krass gewesen, was da zurückkam, wegen so, finde ich, wegen so normalen Meinungen, die eigentlich, wenn man schaut, mehrheitlich in der Gesellschaft vorherrschen. Und das ist trotzdem, also das ist genau das, was mich aufregt, wenn ich jetzt voll die außenstehende Meinung hätte und irgendwie so ein bisschen seltsam, dann finde ich immer noch, man müsste das tolerieren und schauen, solange es nicht radikal ist, ist ja völlig fein. Aber wenn das halt praktisch eine Position ist, die vollkommen mehrheitlich da ist und eigentlich nur in den Medien irgendwie dann nicht richtig aufgegriffen werden oder so diffamiert, von wegen es wäre zu weit rechts oder so, dann finde ich, läuft da was ziemlich schief. Und es hilft ja nicht mal, was ich dann festgestellt habe, zum Beispiel, es hilft ja nicht mal, wenn du dich distanzierst von bestimmten Parteien oder von rechtspopulistischen Strömungen oder so. Selbst das hatte ich einmal in einem meiner, in einem Tagesthemenkommentar, den ich mal gemacht habe zum Thema Migration, hatte ich mich sogar von Rechtspopulisten distanziert, dass ich das auch nicht gut finde, dass sie das so ausschlachten, sondern im Motto, weil ich mich halt schützen wollte vor dieser Keule, die dann kommt. Weil ich dachte, damals dachte ich eben noch, wenn diese Keule kommt, vielleicht hast du dann einfach zu viel Raum für Interpretation und Spekulation gelassen, diesen ganzen linken Kritikern. Aber nicht mal das hilft ja. Also du kannst noch so sehr beteuern und ich meine, bei mir denke ich mir, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Also ich wähle nicht die AfD und ich habe auch mit denen eigentlich, also höchstens, dass wir mal ein paar Meinungen teilen, weil die halt auch mal, jedes Huhn findet auch mal einen Korn, so nach dem Motto. Also sie haben alles, nicht alles, was sie sagen, ist komplett falsch, sondern es ist einfach, es gibt einfach Positionen, die andere Parteien nicht mehr abbilden und weshalb sie ja auch so stark mittlerweile im Parlament sind. Deswegen sehe ich schon, dass da berechtigte Positionen da sind, aber dir wird es halt sehr schnell zum Vorwurf gemacht und du wirst einfach sehr schnell nach ganz rechts außen geschoben und selbst bei Menschen, die legitime Meinungen eigentlich nur von denen hört.
Du bist in Ludwigsburg geboren, habe ich gelesen, auch aufgewachsen, nehme ich an. Das ist in der Nähe von Stuttgart, Baden-Württemberg. Kannst du mal sagen, wie du aufgewachsen bist? Erzähl mal ein bisschen von deiner Kindheit. Wer bist du? Was hat dich entscheidend geprägt, vielleicht in der Kindheit, in der Jugend?
Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht, also ich bin ja immer vorsichtig, was ich alles in den Medien nachher über mich von mir gebe, damit einfach auch das private Umfeld noch gewahrt bleibt. Also ich würde schon sagen, ich bin aus einer sehr normalen Familie. Also meine Mutter ist Krankenschwester gewesen, jetzt mittlerweile in Rente. Mein Vater ist Bankkaufmann, auch mittlerweile in Rente. Ich bin aufgewachsen mit einer Zwillingsschwester. Also wir sind zwei eigentlich, also nicht komplett identisch, aber haben eigentlich, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also sie wohnt in Innsbruck in Österreich. Für uns beide ist eigentlich nach dem Abi, als wir Abi gemacht haben, dann immer nicht in Frage gekommen, dass wir, das klingt jetzt so doof, ich hoffe, da ist mir niemand böse, aber wir wollten nie in den Norden von Deutschland, definitiv nicht. Also wenn, dann eher Bayern oder Österreich oder in Baden-Württemberg bleiben. Und der Norden von Deutschland hat bei uns eigentlich über Bayern und Baden-Württemberg angefangen. Deswegen war das, wir teilen schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich bin dann nach dem Abi bin ich dann nach Bayern gezogen, nach Passau und dann nach Regensburg und habe da studiert. Und zwischendrin natürlich auch noch so ein paar andere Steps. Also ich habe direkt nach dem Abi habe ich im Krankenhaus gearbeitet für ein Jahr und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, weil wir, ja, wir hatten damals diesen Doppeljahrgang, also diesen G8er-Jahrgang. Das heißt, wir waren der Jahrgang, der zuerst 8-jähriges Gymnasium gemacht hat. Und das fand ich damals schon ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Also wir hatten sehr viel Mittagsschule und haben teilweise auch noch die alten Bücher gehabt, von denen, die ein Jahr älter waren, weil die Lehrer es nicht auf die Kette bekommen haben, dann ihren Stoff runterzukürzen. Also für die war das ja auch eine Herkulesaufgabe dann. Ja, und dann hatte ich praktisch ein Jahr nach dem Abi noch zur Verfügung, weil ich mir dachte, ja, die anderen sind ja alle ein Jahr älter und ich bin jetzt ja ein Jahr jünger und ich bin ja noch total, das wusste ich damals auch schon, dass ich noch total naiv bin eigentlich. Also ich wusste selber, ich war zumindest nicht so naiv, nicht zu wissen, dass ich naiv bin. Und deswegen habe ich mir selber gesagt, ich muss erstmal an der Supermarktkasse arbeiten, was ich dann auch beim Edeka 6 Wochen lang gemacht habe. Danach habe ich meinen FSJ gemacht im Krankenhaus. Was wirklich, ich finde, das kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Also mir hat das sehr, sehr geholfen. Erwachsener zu werden und auch so ein bisschen zu sehen, was Menschen für Krankheiten haben und wie schnell das auch der Fall sein kann. Also, dass man sich da nicht sicher sein kann, dass man da irgendwie die nächsten Jahrzehnte da ohne etwas zu haben, da durchs Leben kommt. Ja, und dann war ich nach dem FSJ, war ich noch ein halbes Jahr im Ausland und zwar ganz weit weg in Costa Rica, weil ich mein Spanisch aufbessern wollte und damals auch echt, also da hatte ich so einen Hang zu allen möglichen Sprachen, also ich habe es in der Schule, habe ich das noch nicht so wirklich gemocht oder ich habe für die Klausuren gelernt, aber ich habe nicht ganz verstanden, was es bringt und dann, genau, nach dem Abi fand ich Spanisch total toll und dann auch irgendwann Italienisch und so und habe mich da richtig reingefuchst. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann ging es, also da ist erst der Berufswunsch so langsam gereift, in den Journalismus zu gehen.
Da möchte ich gleich anknüpfen. Was bei dir jetzt auffällt oder was mir jetzt zum Beispiel auffällt, ist so, dass es kein wirklich großes, prägendes Ereignis, hast du es da genannt. Eigentlich alles relativ normal, wie du selbst eingangs gesagt hast, keine Schicksalsschläge, keine traumatischen Erlebnisse, weiß ich der Geier was. Wie würdest du dieses normale Leben in Deutschland, was ist da für dich ausschlaggebend, was charakterisiert dieses normale in Deutschland aktuell?
Also klar, da macht man sich so immer so ein bisschen angreifbar, wenn man sich selber als normal bezeichnet und andere sind dann automatisch vielleicht nicht so normal. Also für mich war das Normale halt einfach, ich bin bei Eltern aufgewachsen, Mutter, Vater. Wir haben eine Doppelhaushälfte in einem 5000-Einwohner-Dorf, das mittlerweile zu Ludwigsburg, also zu der größeren Stadt gehört, wo der Bus halt 20 Minuten mindestens braucht, bis man halt dann in der großen Stadt ist oder da, wo die Schule war. Meine Eltern sind bis heute verheiratet. Auch nichts mehr, was unbedingt normal jetzt ist. Also eigentlich ist es noch normal, das kann man sich auch fragen. Also mittlerweile sind ja so viele geschieden oder trennen sich einfach im Laufe des Lebens, heiraten noch nicht mal, dass das nicht unbedingt das mehr das Normale ist. Und ich würde da auch zum Beispiel, da bin ich auch niemand, der irgendjemand wegen seinem Lebensweg verurteilt. Also ich finde auch zum Beispiel, dass man heutzutage sich gut überlegen sollte, ob und vor allem wen man heiratet, ob man Kinder kriegt. Also es gibt einfach, ich glaube, das Leben ist generell komplexer geworden. Deswegen ist vieles, was jetzt auch meine Eltern und die Generation eben vor uns geprägt hat und wie die ihr Leben gelebt haben, das würde so heutzutage nicht mehr funktionieren. Oder da bin ich auch jemand, der sagt, das will ich nicht, das kann ich nicht. Vielleicht habe ich auch zu viel internationale Luft und zu viel mehr geschnuppert, mehr Bildung natürlich, als zum Beispiel meine Eltern hatten, weil die beide eben kein Studium absolviert haben und ja, so ganz normal Hauptschule und Realschule und das hat gereicht damals, das war was wert. Also das finde ich auch das Traurige heutzutage, dass du, also nicht mal mehr das Abi ist ja in Teilen was wert, wenn das dir hinterhergeschmissen wird als Note, wie es ja, also zumindest ist ja das der Tenor, den man gerade mitbekommt. Und was ist dann schon ein Hauptschulabschluss zum Beispiel wert? Und das finde ich so traurig und das war halt früher noch, ja, es war eher noch normal, dass du halt kein Abitur hattest und trotzdem warst du ein guter Mensch und trotzdem ist aus dir was geworden, hast gut Geld verdient oder konntest dir auch was leisten. Und das finde ich, also das finde ich einen Punkt, der schon, in der heutigen Zeit finde ich es schade, dass du dass es auch alles so entwertet wurde mittlerweile. Also du kannst ja auch nichts mehr einbilden, darauf studiert zu haben oder einen Masterabschluss zu haben, nicht mal mehr einen Doktortitel zu haben. Das ist so inflationär geworden, dass es einerseits, sehe ich das schon, es ist gut, dass es eben keine große Beschränkung mehr gibt und dann auch Leute, die eben keinen Akademikerhaushalt haben, an die Uni strömen und auch nicht so viel Geld haben, dass es halt einfach vom Staat getragen wird und dass die Perspektive jedem offen steht. Aber durch dieses Inflationäre ist natürlich dann auch so ein, klar, das dann ist der Reiz auch und das Alleinstellungsmerkmal dann auch ein bisschen weg.
Was war für dich ausschlaggebend, um Journalistin zu werden?
Ja, das ist jetzt auch keine so spannende Geschichte eigentlich. Also ich saß da, glaube ich, dann in Costa Rica nach meinem Abi und nach meinem freiwilligen sozialen Jahr. Und dann habe ich festgestellt, also da kommen ja immer Fragen von den Leuten dort, weil ich mit sehr vielen Einheimischen in Kontakt war und die wirklich toll sind, auch sehr einfach, muss man sagen, sehr westlich geprägt und interessieren sich einfach für Europa und tun das auch immer auf so ein bisschen auf eine Ebene heben, wo ich denke, naja, so toll sind wir jetzt auch wieder nicht. Und dann haben die natürlich Sachen gefragt, auch politische Dinge, wo ich natürlich oft mal sagen musste, ich habe einfach keine Ahnung oder ich weiß es nicht. Also so die Basics, wer damals Bundeskanzlerin war, natürlich habe ich das hinbekommen, aber wenn es halt um tiefere Themen gegangen ist oder auch teilweise um unsere Wirtschaft, Export und so weiter, weil wir ja so gut sind und weil die das total bewundern und auch, dass wir so anscheinend so pünktlich sind, weil bei denen herrscht immer Tico-Time. Das heißt, man kommt einfach immer zu spät und halbe Stunde Verspätung ist normal. Und solche Dinge, also da merkst du ja erstmal, wie tickt dein eigenes Land und was findest du daran gut und was schätzt du daran? Also ich finde, immer wenn jemand nicht raus, also meine persönliche Ansicht, wenn du nicht rauskommst aus deinem eigenen Land, dann kannst du oftmals gar nicht wertschätzen, was dir daran so fehlt oder was du toll findest, worauf du niemals verzichten könntest. Also alleine sowas wie Jahreszeiten. Ich wusste nicht, wie sehr ich daran hänge. Also dass es heiß wird, dass die Blätter runterfallen im Herbst, dass Schnee fällt im Winter und dann wieder die Vögel anfangen zu zwitschern im Frühling. Das hast du dort alles nicht. Da hast du Trocken- und Regenzeit. Und da ist mir auch aufgefallen, für einen Urlaub völlig fein oder für ein halbes Jahr auch in Ordnung. Das ist eine Erfahrung wert, aber ich könnte, glaube ich, nicht dauerhaft in ein Land ziehen, das mir so in solchen Dingen so fremd ist oder wo ich weiß, ich bräuchte lange, lange, um mich daran wirklich zu gewöhnen. Und dann, ja genau, ich habe dadurch eigentlich immer mehr gemerkt, wie sehr ich dann auch Dinge bei mir, also in Deutschland schätze oder generell in Europa und wie sehr wichtig es auch ist, gesellschaftlich Ahnung zu haben und über die Politik Bescheid zu wissen. Und dann habe ich angefangen, Nachrichtenmagazine zu schauen, damals vor allem das Heute-Journal mit Klaus Kleber. Also ja, damals war ich so ein bisschen Klaus Kleber-Fan und habe mir dann echt angewöhnt, dass ich eigentlich jeden Tag ein Nachrichtenmagazin schaue oder nach den Sendungen. Also, und dann halt beim Öffentlich-Rechtlichen. Also immer entweder Tagesschau, Heute-Journal, Tagesthemen, heute 19 Uhr oder so. Also solche Formate. Und fand das auch immer ziemlich gut, weil du hast halt dann die Zusammenfassung bekommen. Also das, was natürlich heute weniger mehr der Fall ist, dieses chronologische in den Nachrichten. Also wenn du im Algorithmus auf Social Media irgendwas reingespielt bekommst, dann ist es ja, dann hat der Algorithmus das vielleicht für dich ausgewählt. Aber so eine Nachrichtensendung ist ja kuratiert. Also da hat sich jemand überlegt, wie groß setze ich das Thema und welches nacheinander. Und ja, das, also ich fand das immer, ich meine, ich habe da jetzt auch mittlerweile sehr viel zu kritisieren, weil ich natürlich auch irgendwie das mehr hinterfrage, sobald man eben in dem Job ist und weiß, wie, dass da auch nur Menschen arbeiten mit ihren eigenen Ansichten und Meinungen, sehe ich das mittlerweile natürlich viel kritischer als damals. Damals habe ich das so für unangreifbar und ja, so bewundernswert gehalten. Ja, aber da würde ich sagen, ist halt so der Drang entstanden, ja, voll cool. Was sind das für mutige Menschen, Journalisten? Und die können ja immer mit dabei sein am Puls der Zeit. Also wenn sich etwas tut in der Gesellschaft, dann sind die mit dabei. Und ich habe mich, ja, in der Schule zum Beispiel habe ich mich noch für Geschichte mehr interessiert. Das hatte ich dann auch vierstündig und so. Und dann ist mir halt auch irgendwann aufgefallen, eigentlich ist es total dämlich, dass ich immer nur so, ja, zurückschaue und dann versuche zu erforschen, wie war es denn damals, weil ich kann da nichts ändern oder das ist ja vorbei. Also das ist, ja. Und das, was jetzt passiert, das wird ja auch irgendwann mal Geschichte sein. Das ist mir dann irgendwann so klar geworden. Und dann habe ich angefangen, mich eben deutlich mehr für das aktuelle Zeitgeschehen zu interessieren, als jetzt, ja, Jahrhunderte vor mir oder so, für irgendwelche, Menschen, die gar nicht mehr leben.
Wer außer Klaus Kleber hat dich sonst noch begeistert, inspiriert? Hattest du andere Vorbilder vielleicht auch?
Also ich war nie jemand, der, ja, ich war nie so ein Fangirl generell. Also nicht in der, ja, also nicht beim Thema Musik oder bei Sport oder auch nicht im Journalismus. Also ich wusste auch immer, dass das Leben, das jemand vor dir gelebt hat oder die Karriere, die jemand eingeschlagen hat, dass das heutzutage nicht mehr so wirklich funktionieren würde. Weil es ist eine andere Generation. Damals hat man noch ganz andere Lebenswege gehabt, um ja in ein Medienhaus reinzurutschen zum Beispiel. Mhm. Deswegen war ich, also ich bin da immer nicht so, mich kann man da immer nicht so kriegen mit so diesen Hype, mit diesen Hypes. Aber also wen ich jetzt in den letzten Jahren natürlich toll fand, war die, kennst du wahrscheinlich auch, die Anna Schneider von der Welt.
Ja, klar.
Weil die, ja klar, weil die auch, die immer sehr viel schreibt, was ich auch stark teile, auch wenn sie jetzt, was bestimmte Dinge angeht, natürlich auch anderer Meinung ist. Aber die fand ich immer sehr, sehr mutig und hat es, glaube ich, auch, muss man schon sagen, so ein bisschen hat sie mir, glaube ich, auch das Selbstvertrauen gegeben, dass das halt voll okay ist, so zu denken, wie ich halt denke. Und dass man da auch mit so Anfeindungen oder mit Leuten, die einen dann komplett doof finden, dass man da trotzdem durchs Leben kommt.
Ja. Was ist für dich guter Journalismus? Wie würdest du da so ein bisschen dein journalistisches Credo beschreiben, wenn man das so sagen darf?
Also eigentlich ist es immer noch berichten, das, was man in der Welt vorfindet und nicht das, was man gerne hätte in der Welt und wie man sich eine ideale Welt vorstellt. Das ist, glaube ich, schon so ein Ding, was manche Journalisten vertauschen. Die glauben, sie müssten dabei mithelfen, die Welt zu verändern oder eine schönere Welt zu erschaffen, obwohl das dann in Richtung, ja, also es wird dann halt teilweise schon ein bisschen aktivistisch, weil du sollst nicht missionieren und du sollst auch nicht versuchen, die Wähler dann davon abzubringen. Also du bist einfach als Journalist nicht dafür da, Wähler davon abzubringen, die AfD zu wählen zum Beispiel. Mhm. Oder die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Oder jeden illegalen Migranten willkommen zu heißen zum Beispiel. Also ich finde, in den letzten Jahren gab es halt mehrere Themen, wo man immer durchgespürt hat, dass er eigentlich von vielen Berichterstattern so eine gewisse Tendenz da war, die sich gewünscht hatten, dass sie die Bevölkerung in ihrem Sinne erziehen, in Anführungsstrichen, oder in eine Richtung drängen können. Und das ist nicht gut. Also eigentlich sollte man, natürlich ist man subjektiv, also man ist nur ein Mensch, man versucht die Objektivität zu erreichen, aber wird die nie hundertprozentig erlangen. Also zum Beispiel ist es ja auch so eine Sache mit Themenvorschlägen. Also wenn ich ein Thema vorschlage, dann ist es natürlich auch geprägt von dem, was mir auffällt, was ich vielleicht woanders gelesen habe und dann wahrscheinlich nicht in der Taz, sondern weil mich das dann auch nicht so reizen würde, sondern habe ich das dann vielleicht als Themenvorschlag oder als Nebenbemerkung, was mich interessiert, in der Welt oder so gelesen. Ja. Und dann ist es natürlich irgendwoher auch subjektiv geprägt, was ich dann vorschlage. Und bei jemand anderem auch. Also ich würde es jetzt auch nicht jedem Journalisten zum Vorwurf machen, dass er jetzt es nicht schafft, neutral zu sein, weil wir sind am Ende nur Menschen. Ich glaube, das Wichtige ist halt, dass es eine gute Durchmischung in den Redaktionen von Menschen gibt. Also das ist, ich finde es auch völlig legitim, wenn jemand hier den Klimaschutz oder auch Gendern total wichtig findet, weil er davon überzeugt ist, wenn es halt die Gegenseite auch gibt und wenn die genauso stark zu Wort kommen darf und genauso viel Platz bekommt. Weil ich glaube, dann ist es irgendwann ausgewogen, also in sich ausgewogen, weil ein Mensch an sich, ich glaube, das ist utopisch zu glauben, man wäre eine wandelnde Objektivität irgendwie.
Ja. Jetzt wirst du quasi als dieses Gegengewicht beschrieben, zumindest von außen. Man beschreibt dich als jung, weiblich und vor allem konservative Stimme bei der ARD. Stimmt das eigentlich? Wie siehst du dich? Wie würdest du dich selbst einschätzen?
Naja, das ist natürlich das, was einem als Label sehr schnell aufgedrückt wird. Und ja, also jung kann man sich mittlerweile streiten, finde ich. Aber ja, von außen betrachtet bin ich bestimmt noch relativ jung. Weiblich würde ich jetzt auch nicht in Frage stellen, obwohl ich da sagen muss, das nervt mich immer, dass es so betont wird. Ich weiß, dass ich davon natürlich auch profitiere. Wenn ich ein Typ wäre, dann hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Oder dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so viele Interviews wie jetzt auch zum Beispiel mit dir oder so führen. Also wenn unterstelle ich jetzt einfach mal, dass das Geschlecht da durchaus eine Rolle spielt, weil es einfach auch weniger Frauen gibt, die sich selber als konservativ bezeichnen würden. Also man sieht es ja auch an diesen, also zumindest bei den letzten Wahlen hat man immer wieder gesehen, dass es schon mehrheitlich junge Männer sind, die rechts wählen, also rechts in allen möglichen Ausprägungen, und eher junge Frauen auf der linken Seite angesiedelt sind. Vielleicht auch wegen diesen ganzen feministischen Themen, dass sie sagen, da setzt sich, diese Parteien setzen sich für mich ein und dann wähle ich eher ja, die SPD oder die Grünen. Aber dadurch gibt es natürlich weniger Frauen, die konservativ eingestellt sind. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, konservativ ist ja auch wieder so ein Begriff, also ich schrecke immer davor zurück, mich in irgendeiner Form rechts zu nennen. Also letztlich bin ich nicht links. Also ist die Frage, aber bin ich dann rechts? Wahrscheinlich, also ich bin rechts der Mitte oder so ein bisschen halt rechts der Mitte wahrscheinlich. Aber das ist ja so verpönt. Deswegen verwende ich, ja, wenn es denn gefragt ist, eigentlich das Wort konservativ. Ich, ja, wenn man es noch genauer beschreiben müsste, wäre das wahrscheinlich eher liberal-konservativ, weil ich auch viele Themen habe. Also sowas wie die Homo-Ehe zum Beispiel, das würde ich auch nicht zurückdrehen. Also ich finde es völlig okay, dass da Homosexuelle heiraten dürfen. Also da wäre ich total liberal und denke mir, ja, also man hat sich einmal dafür entschieden und das wieder zurückzudrehen, das wäre ein Fehler. Und das hat in meinen Augen auch überhaupt, was hat das für negative Konsequenzen gehabt? Also ich sehe da jetzt nicht zum Beispiel, da bin ich jetzt überhaupt nicht wie die Hardcore, wie ich sie nenne, die Hardcore-Konservativen, die dann irgendwie das traditionelle Familienbild angegriffen fühlen oder so, weil ich da, das ist mir zum Beispiel, ist es jetzt nicht das politische Thema, das mich so aufgerieben hat oder was mich so hält bei konservativen Positionen.
Wie reagieren eigentlich deine Kollegen auf dich, auf deine Texte, auf deine Kommentare, auf deine Sendungen auch? Bist du ein eisiger Gegenwind, der dir da entgegenbraust, weht? Ist das ein gewisses Verständnis, dass du eben auch eine andere Sicht einbringst? Wie reagieren deine Kollegen?
Also da muss ich natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nicht alles ausplaudern kann, was intern sich so abspielt. Und da muss man auch noch ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja beim Bayerischen Rundfunk und das Format zum Beispiel, das wir gemacht haben, klar, das ist ja mit Kollegen auch vom Norddeutschen Rundfunk. Und da kriege ich natürlich auch nur bedingt Dinge mit, vieles dann auch nur durch Erzählungen und so weiter. Und deswegen ja, kann ich am besten eigentlich über den BR sprechen. Also ich würde sagen, also es gibt natürlich immer Leute, die einen nicht mögen und die auch die Position, die ich teile, die sie falsch finden und vermutlich auch gefährlich und rechtspopulistisch. Aber jetzt in den letzten Wochen haben mir auch sehr viele Leute gesagt, dass sie das gut finden, dass sie zum Beispiel auch die erste Folge, die wir über Migration gemacht haben, dass sie es mutig fanden und dass sie es richtig finden und dass da doch überhaupt nichts verwerflich daran sei, an dem, wie wir das angefasst haben. Also ich glaube auch, also generell ist es ja so ein Ding, glaube ich, unter im Journalismus, dass also du brauchst immer so eine kritische Masse, die auf deiner Seite steht. Und wenn, also ich glaube, dann die anderen lassen sich dann sehr schnell dann auch davon beeinflussen oder merken, dass sie sich damit nicht in die Nesseln setzen, wenn sie jetzt auch offen sagen, finde ich gut oder so, oder auf dich zukommen und sagen, hey, finde ich gut. Also ich glaube, beim BR, da kann ich mich jetzt nicht beschweren, also jetzt auch in meiner Redaktion oder in meinen Redaktionen, wo ich bin, Landespolitik und BR24, da habe ich, ich habe mir gute Chefs ausgesucht, habe ich natürlich auch ein bisschen ausgewählt danach, ob das einigermaßen passt, und auch gute Redaktionen, wo ich mich wohlfühle, also deswegen kann ich auch immer nicht fürs ganze Haus, also wenn mich jemand fragt, sind wirklich auch, allein der Bayerische Rundfunk ist riesig.
Ja. Und wie reagieren deine Kollegen, deine Familien, andere Leute, die dir begegnen, denen du sagst, du bist Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie reagieren die anderen Leute außerhalb der Redaktionsstube auf dich und deinen Beruf beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Also mein so Bekannten- und Freundeskreis, also da gibt es schon sehr viele, die kritisch eingestellt sind. Also die sagen dann immer, sie regen sich auf über irgendwelche berichterstatterischen Fehltritte vom Öffentlich-Rechtlichen und sagen mir dann, ja, das muss man kurz weghören oder du bist natürlich nicht mitgemeint, aber das, was dieser und jener Kanal wieder getrieben hat, das geht ja mal gar nicht. Und es ist wieder mal, also ja, natürlich fällt häufig auch das Wort linksgrün versifft und sehr stark, ist halt, also dieses, dass du nur, also wenn gerade Experten eingeladen werden, die loben dann häufig ja linkere Projekte, aber sie warnen immer vor irgendwelchen rechteren Aussagen, auch wenn diese rechteren Aussagen von Friedrich Merz kommen und eigentlich total legitim sind. Also es ist immer so dasselbe Spielchen, dass dann irgendwie nicht nicht beide Lager gleich gut wegkommen, sondern ein Lager halt immer mehr Breitseite abbekommt, obwohl das halt einfach teilweise sehr normale, legitime und völlig auf dem demokratischen Boden sich befindenden Positionen sind. Und das, ja, das kann ich mir dann häufiger mal anhören. Aber letztlich, also würde ich sagen, dass die meisten schon, also klar, es gibt so die Hardcore-Leute, die sagen, ja, nicht rechtliche abschaffen und da muss man ganz viel einstampfen und am besten ARD und ZDF zusammenlegen und warum braucht es überhaupt? Da muss ich dann, da bin ich dann diejenige, die dann immer verteidigt und sagt, naja, aber das, also ich weiß halt, dass es intern oder wie das dann, also wie soll das gehen sozusagen? Wir arbeiten ja auch nicht mit dem ZDF zusammen und dann müsstest du, also müsstest du auf jeden Fall logistisch und alles müsstest dir das sehr gut überlegen und es gibt da jetzt schon Einsparmaßnahmen und das bestimmte Sender miteinander kooperieren, Kompetenzzentren aufbauen, damit man nicht x-mal dasselbe macht. Also da gibt es schon eine Bewegung. Natürlich bin ich auch der Ansicht, dass durchaus Druck da sein muss, dass sich ein Koloss, wie wir es nun mal sind, auch bewegt. Also so wie in der Politik ist es vermutlich auch so, dass wenn du halt... ja, wenn du dich deiner Pfründe zu sehr bewusst bist und dann willst du dir ja auch nicht hergeben. Also niemand gibt freiwillig Geld her, niemand sagt, er schafft jetzt was freiwillig ab. Also bin ich da auch manchmal, also ich glaube schon, dass es zumindest in gewissem Maß manchmal Druck braucht, damit es auch Innovation gibt. Also ich sehe das manchmal deswegen auch, wenn man einsparen muss, das ist natürlich immer für viele, ich glaube vor allem ältere Kollegen ist es natürlich so ein Ding, wo sie Angst haben, das habe ich, also deswegen muss ich da immer sagen, ich bin halt noch relativ jung und ich komme mit sehr vielen Änderungen gut klar. Also ich weiß, dass ich auch, ja, ich kann auch woanders hinwechseln. Ich bin in Radio, Fernsehen, Online, Social Media, ich bin ja überall ausgebildet und ich kann mich auch relativ schnell reinfuchsen. Ich kann auch, wir haben alle im Volontariat, muss man echt sagen, es ist top Ausbildung, wir können alle auch selber drehen. Also natürlich ist es eine Sache von Übung dann, aber wir können auch selber schneiden. Also letztlich sind wir sehr autark in dem, was wir tun und könnten, also letztlich, ja, sind wir da, würde ich sagen, so gut ausgebildet, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass wir nicht mehr gebraucht werden, sondern eher die Älteren, weshalb ich die Ablehnung und diese Abwehrhaltung bei denen auch durchaus nachvollziehen kann.
Ja. Du schreibst in deinem Buch über die Spaltung unseres Landes und dazu habe ich eine hochinteressante Passage gefunden und zwar schreibst du: Die Wähler alternativen Parteien, vor allem der AfD, konsumieren und vertrauen immer häufiger alternativen Medien. Die Wähler etablierter Parteien konsumieren vor allem etablierte Medien. Der Bruch in der Gesellschaft, vor allem dem ständigen, von dem ständig die Rede ist, Entschuldigung, ist auch zu diesem medialen Bruch geworden. Wie würdest du das ändern? Wie würdest du diesen Graben, diese Spaltung, die jetzt da sich aufgetan hat, wieder kitten? Was wäre jetzt angezeigt, dass sich diese beiden Lager, die da geteilt, gespalten sind, wieder zueinander finden?
Ja, also ich sehe da schon jetzt uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Pflicht, weil wir ja, also erstens mal, wir kriegen ja Gelder von den Leuten und wir sind nun mal für alle da und eigentlich sollten wir der Kitt in der Gesellschaft sein. Und ich glaube auch, dass man es sein kann. Da muss man nur den Anspruch haben und auch den Willen, eben wieder alle Leute zu erreichen. Und man darf nicht glauben, man würde kein Programm machen müssen für Leute, die AfD wählen. Also ich glaube, was der Fehler ist, zu glauben, die will man ja gar nicht erreichen. Zu den Menschen errichten wir eine Brandmauer, weil die böse sind. So nach dem Motto, das finde ich einen völlig falschen Weg, weil du kannst von mir aus vor irgendwelchen Parteifunktionären eine Brandmauer aufbauen, aber nicht vor Menschen, die sich für eine Partei entscheiden, weil da stecken manche Gründe dahinter, die völlig legitim sind. Und deswegen muss man die wieder erreichen, damit sie auch freiwillig wieder, finde ich, zu den etablierten Medien generell zurückkommen. Weil gerade ja in vielen Köpfen von denen schon, also was ich bekomme an Lesernachrichten, die glauben ja wirklich, dass die Wahrheit bei den alternativen Medien sitzt. Und wir als Rundfunk oder etablierten Medien generell, wir lügen nur. Wir sind Staatspropaganda. Und das ist also das ist wirklich, es ist ja wirklich Quatsch. Also ich finde, wer ein bisschen Ahnung hat von Medien generell, wie es funktioniert, dann weiß man, dass es nicht so ist, dass die Texte in der Tagesschau irgendwie von der Pressestelle der Regierung abgesegnet werden und wir nichts anderes senden dürften, sondern wir sind sehr, sehr autonom, also wir dürfen alles senden, was wir wollen. Ich glaube, das Problem sind eben, wie vorher schon geschildert, eher die Journalisten, die sich selber einschränken oder zu ähnlich ticken. Und deswegen, also in meinen Augen also ich habe schon den Anspruch und genau deswegen eigentlich auch das Buch und vieles, was also aus diesem Antrieb heraus, dass wir die Menschen, die wir verloren haben, medial, dass wir die wieder zurückholen können. Ich finde auch, also ich finde nicht, dass die alternativen Medien prinzipiell der Feind sind, weil das wäre dann auch wieder zu platt gedacht. Ich lese sehr viele Dinge auch, die ich gut finde oder wo ich denke, das hätte eigentlich bei uns stehen müssen oder dieser Kommentar ist absolut berechtigt und toll. Dann lese ich aber auch wieder Dinge, wo ich sagen muss, das geht mir persönlich zu weit. Das ist Stimmungsmache, also wirklich nur darauf angelegt, eine bestimmte Wählerschaft oder auch mit bestimmten Einstellungen, Menschen mit bestimmten Einstellungen eigentlich schon fast aufzuwiegeln. Und dann ist es dann auch nur noch gut-böse denken. Und alles, was, klar, dann geht es ja oft auch um die etablierten Medien, dass man draufhaut mit sehr viel Vorliebe auch auf uns als ARD, was ich natürlich dann oft auch Quatsch finde, weil ich mir denke, ja gut, aber da habt ihr es jetzt, also das stimmt halt einfach nicht. Oder diese Wetterkarte, was ja häufig kommt, das ist halt einfach nur wegen, weil die Grafik sich mittlerweile geändert hat oder weil dieser blöde Grafiker einen Fehler gemacht hat. Also weißt du, wie oft ich Grafiken, also es ist leider so, bestellt habe, wo fehlerhaft nachher war, wo ich auch gesagt habe, naja, aber das muss halt nochmal geändert werden und es kann natürlich immer sein, dass es nicht auffällt oder so. Also ich rede auch gerade von diesen, es gab ja manchmal so Umfragen und dann wurden die eingeblendet in der Talkshow und dann war der Balken einmal länger, als er eigentlich sein sollte und so. Das ist, also da bin ich jemand, der sagt, das ist fern davon, dass da Manipulation versucht wird zu machen, sondern das ist einfach nur, jemand hat da nicht mitgedacht. Und es ist wirklich traurig, weil genau das weckt dann ja den Eindruck, dass da gezielte Manipulation dahinter steckt oder es wird befeuert dann eben auch von alternativen Medien, was halt ja völliger Quatsch ist. Und ich glaube, es sollte eigentlich nicht in diesem Freund-Feind-Denken nachher enden. Aber die Gefahr ist halt da, dass also wir haben einerseits die AfD als Alternative und dann die etablierten Parteien, obwohl man, also eigentlich allein schon, wenn man die Unterscheidung macht, etabliert, alternativ, spielt man eigentlich schon damit, da würde ich sogar sagen, man spielt damit der AfD in die Karten, weil ganz ehrlich, die AfD existiert jetzt mehr als 10 Jahre. Also sie ist mittlerweile zum dritten Mal im Parlament drin. Das bedeutet, eigentlich sind sie auch relativ etabliert mittlerweile. Also so eine Partei,
die stärkste Kraft aktuell.
Ja, genau. Also sowas wie, also sie waren halt noch nie in Regierungsverantwortung und werden davon ja auch ferngehalten. Also kann ich schon verstehen, warum man sagt, sie haben sich noch nicht verbrannt und sie sind irgendwie noch nicht etabliert, weil erstmal müssen sie mitregieren und dann kann man sagen, sie sind etabliert. Also das kann man ja auch so argumentieren. Aber das ist natürlich also ich habe auch mal, weil ich ja im Bayerischen Landtag häufiger unterwegs war und da auch für die Landespolitik berichtet habe. Und da habe ich auch mal mit einem AfD-Abgeordneten gesprochen und habe ihn gefragt, ja, aber ganz ehrlich, das ist, also was, wenn eure Strategie halt nicht mehr aufgeht, von wegen ihr seid die alternative Parteien, die Anti-Establishment, weil ihr halt einfach schon 10 Jahre da seid. Und da hat er relativ offen, glaube ich, auch gesagt, ja, also er sieht das Problem auch, dass man das nicht ewig durchziehen kann. Also wenn nochmal 10 Jahre draufkommen, dann wird es irgendwann unglaubwürdig mit der Alternative. Und dann sind natürlich auch solche Parteien wie von Sarah Wagenknecht in den Startlöchern, die ist natürlich jetzt dadurch, dass sie es nicht geschafft hat, in den Bundestag reinzukommen und knapp unter der 5%-Hürde gescheitert ist, kräht gerade kein Hahn mehr danach. Aber das wäre, glaube ich, auch für die AfD eigentlich eine Gefahr gewesen. Also es ist in meinen Augen gut, dass das Parlament nicht weiter zersplittert ist und dass man da dass man gerade noch so, Gott sei Dank, dann eine Regierung gebildet hat, auch wenn ich kein Fan bin, aber dass man mit 2 Parteien noch auskam, sonst hätte es nicht gelangt, wenn BSW noch reingekommen wäre. Aber die sind ja noch viel mehr Anti-Establishment oder jünger als die AfD. Also ich, ja.
Wie denkst du, von außen betrachtet aus der Schweiz, wir beobachten ja das alles mit großem Interesse und mit Neugier, wie beurteilst du jetzt dieser Fakt, dass diese Partei, die ja eben, wie wir jetzt gesagt haben, die stärkste Partei aktuell in Deutschland ist, 26% gemäß Forsa-Umfrage, wie beurteilst du, dass diese jetzt von einer Behörde, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, dass das ja eben auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk unisono übernommen wird, nicht gechallenged wird, nicht hinterfragt wird? Wie beurteilst du so diese Einstufung einer gesamten Partei als gesichert rechtsextremistisch? Ist diese Partei tatsächlich so gefährlich? Muss die verboten werden? Wie siehst du das?
Ja, also bei Verbot bin ich ganz klar auf der Linie, das würde nichts helfen. Also du würdest nur die ganze Sache nur verschlimmern, weil Leute sich dann ausgegrenzt, also erst recht ausgegrenzt fühlen würden und die Wählerstimmen würden ja nicht verschwinden. Also ich hätte da auch Angst davor, dass dann mancher vielleicht auch in gewisser Weise gewalttätig werden könnte oder dass es halt dann, weißt du, dass es dann militanter wird, der Widerstand sozusagen, weil sie dann glauben, die Demokratie wird hier gerade abgeschafft, indem sie als Partei verboten werden. Und ich muss sagen, es hat halt einfach dieses Geschmäckle von wegen, man würde sich eine Konkurrenzpartei, eine sehr, sehr starke Konkurrenzpartei wegverbieten. Und ich glaube, das muss unbedingt vermeiden, dass dieser Eindruck entsteht, weil das halt bei den Menschen, die ja eh schon zweifeln an der Demokratie und ob die AfD demokratisch behandelt wird, weil sie bestimmte Posten ja im Parlament auch nicht bekommt, das würde ja diese Stimmung und diese Einstellung von denen noch viel mehr befeuern. Also wäre ich absolut gegen ein Verbot und hätte da wirklich Sorge, wenn man es machen würde. Ich hätte natürlich auch Sorge, dass wenn die AfD mal irgendwie absolute Mehrheit oder so bekommt, dann bin ich auch in Sorge, muss ich auch zugeben. Also es ist halt so ein entweder Pest oder Cholera. Also es ist so ein bisschen schwierig. Jetzt was den Verfassungsschutz angeht, das finde ich auch sehr erstaunlich, dass jetzt gerade Grüne und Linke dieses Spektrum so sehr darauf pochen, dass man ja auf den Verfassungsschutz hören sollte, obwohl zum Beispiel die Grünen vor einigen Jahren auch gefordert hatten, den Verfassungsschutz abzuschaffen, weil sie gesagt haben, dass ja es auch erlaubt sein muss, bestimmte Positionen hineinzutragen in eine Debatte, die eventuell noch nicht ganz verfassungskonform sind, aber die Verfassung besteht ja auch, also die kann sich auch wandeln. Also da ist ja auch, das ist ja auch auf entweder Wandel angelegt, dass du das Grundgesetz änderst oder dass es auch implizit sich ändert, dass bestimmte Dinge dann irgendwann hineingelesen werden oder so. Mhm. Also gerade was wir vorher schon Homo-Ehe hatten, da wurde ja auch dafür, soweit ich weiß, nie das Grundgesetz geändert, sondern man hat es auf einfach gesetzlicher Ebene geändert. Aber man hat das Grundgesetz anders interpretiert, weil es einfach vom Zeitgeist her anders getragen wurde. Also es gibt ja so viele, also man ändert natürlich das Grundgesetz. Ich finde, man sollte halt nicht ständig, also gerade handwerklich nicht rangehen via Gesetz. Aber sie haben da ja schon einen Punkt, die damaligen Grünen, in dem sie sagen, diesen Wandel müssen wir auch zulassen. Und wenn man jetzt sagt, aber die AfD, die steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, dann finde ich das auch schwierig, weil ich weiß natürlich, dass viele Dinge, die sagen, ich auch nicht gut finde. Aber letztendlich ist da ja schon ein Punkt, dass sie das theoretisch auch dieser Wandel sozusagen legitim sein sollte oder dass du nicht die Demokratie oder den demokratischen Diskurs sozusagen wegverbieten kannst. Also so haben zumindest die Grünen vor einigen Jahren argumentiert und haben das auch in Schriften von der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich mir das mal durchgelesen und es ist wirklich interessant und ich muss sagen, sie haben, also die haben da schon weit gedacht, aber dass jetzt gerade vom linken Spektrum diese Abwehrhaltung kommt und gesagt wird, das, was der Verfassungsschutz sagt, ist in Stein gemeißelt und das müssen wir genauso umsetzen. Und dass auch Journalisten, wie du schon sagst, das gar nicht kritisch hinterfragen, obwohl das natürlich eine Behörde ist, die der Regierung, dem Innenministerium nachgeordnet ist. Da finde ich auch, da muss man einfach schon, da muss man drüber nachdenken. Vor allem, wenn es in der Amtszeit von Nancy Faeser in den letzten Zügen ihrer Amtszeit noch diese Einstufung durchgepusht wurde, dann habe ich ja noch mehr Zweifel, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich finde gerade dieses... Also ich finde das ein fatales Signal, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum. Also sie wollte das vielleicht unbedingt noch durchdrücken, weil sie dann einem CDU-Innenminister nicht vertraut hätte, was der dann fabriziert in den nächsten Jahren. Aber wenn du so labil irgendwie, also das hat, ja, für mich hat das einfach den Eindruck dann, als würde das sehr, also mit einem sehr autoritären Gehabe dann vonstatten gehen, dass man sagt, jetzt framen wir die via Verfassungsschutz als rechtsextremistisch und dann ist es der erste Step zum aus dem politischen Diskurs rausdrängen.
Glaubst du eigentlich, was ist? Ich meine, du hast das zwar hinterfragt, also du würdest es bezweifeln, dass du noch als jung eingeschätzt wirst. Ich würde das jetzt trotzdem tun. Warum wählen eigentlich so viele junge Menschen in Deutschland gerade die AfD? Man hat das bei der Europawahl gesehen, man hat das bei der Bundestagswahl gesehen. Da hatte diese Partei ja unglaublichen Zulauf von jungen Wählern. Weißt du, kannst du dir das erklären? Warum ist das so?
Ja. Also da gibt es schon mehrere Gründe. Also einerseits natürlich Social Media, TikTok und so weiter, weil da sehr viel eben auf Polarisierung auch getrimmt wird und da gerade die extremen Positionen sehr stark durchdringen können. Also entweder Linkspartei kannst du voll gegenschießen von links oder von rechts halt gegenschießen. Und da war ja die AfD hat ja schon immer sehr Die haben einfach ein sehr starkes mittlerweile mediales oder social-mediales Vorfeld. Das ist sicherlich auch ein Grund. Aber natürlich ist die jüngere Generation viel mehr betroffen, auch von Folgen der Migration. Also wir sind ja diejenigen, die halt abends in die Clubs gehen, abends oder nachts halt dann unterwegs sind, vielleicht auch nicht ein eigenes Auto besitzen, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, also ich ja auch. Und da ist das Klientel, hat sich ja schon verändert. Ich glaube, jedem ist es mal passiert, dass es bei irgendwelchen Clubs, dass man von irgendwelchen, schwierigen Typen angetanzt wurde, wo man sich auch denkt, der ist jetzt sicherlich nicht der Bio-Deutsche. Und also es soll jetzt gar nicht, also ich weiß, da werden mir jetzt Leute sagen, das ist rassistisch und so, aber es ist halt, ich glaube, dass es jedes Mädel halt auch so schon mal erlebt hat oder dass man sich unsicher fühlt, wenn man nachts heimläuft. Und die stehen halt auch oft, also einfach aus subjektiver Erfahrung, es sind halt oft auch Männergrüppchen, die zusammenstehen, von denen du kein Wort verstehst. Das ist das Nächste, das gibt dir einfach ein Gefühl von Unsicherheit, obwohl die vielleicht dir gar nichts tun oder über was ganz anderes sprechen, aber ja, also diese Unsicherheitszonen, glaube ich, in der, im Generell in der Öffentlichkeit, die jüngere Menschen eher erleben, natürlich auch in den Schulen, das kriege ich jetzt gar nicht mehr mit, aber wenn da der Migrationsanteil so überdimensioniert hoch ist, dass die anderen halt auch auf der Strecke bleiben, wenn man selbst, ja, weil die Deutsch halt einfach nicht mehr die Sprache ist, die alle beherrschen, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, was mich immer so nervt, ich glaube halt an der Uni zum Beispiel, da hast du halt immer die vorbildlichen Ausländer. Also du hast ja also wirklich tolle Leute, die kommen via Erasmus oder anderen Austauschprojekten, die sind hochintelligent, sprechen fließend Englisch besser als ich, also da kann man sich eine Scheibe von denen abschneiden. Aber das ist halt, und dann verbinden, glaube ich, sehr viele, auch studierte Leute oder auch die, mit denen ich dann häufiger geredet habe, verbinden dann Migration mit solchen Leuten. Und ich würde sagen, das sind die Fachkräfte. Das ist, was wir, also von mir aus könnt ihr so viele Fachkräfte ins Land holen, die genau so drauf sind oder wie ich jetzt im Kopf habe, weil damit werden wir einen Wirtschaftsausschwung haben. Aber wenn wir halt sehr viel Asylmigration haben, dann gehört zur Wahrheit dazu, dass es das halt, dass, ja, dass es dem Sozialsystem dann am Ende schadet, weil die halt dann doch eher, oder viele liegen dann halt doch eher auf der Tasche. Und wir haben mehr Kriminalität, weil natürlich auch, wenn sie weniger Geld zur Verfügung haben, das mehr zur, also zu Armut auch, also Armut führt natürlich auch zu mehr Kriminalität. Sie haben eine andere Prägung, anderes Frauenbild, das finde ich auch, wird auch von Feministinnen oder auch von den ganzen Linken überhaupt nicht thematisiert, dass wir natürlich Leute zu uns holen, junge Männer, die ja, die halt mit dem Glauben aufgewachsen sind, sie sind was mehr wert und Frauen sind sozusagen eher so eine Art Besitzobjekt. Und genauso wie jetzt wir sehen, Antisemitismus ist ja auch eine ganz andere Prägung, was bei denen dann in solchen islamischen Ländern passiert. Also es gibt, ich glaube, da gibt es eine Menge, gerade bei dem Thema gibt es eine Menge Gründe, weshalb man das kritisch sehen kann.
Das ist ja immer so ein bisschen ein, was heißt ein Riesenthema in den Medien auch, beziehungsweise es wird dann auch ein bisschen verharmlost, es wird da klein gespielt, es wird dann eben, wie du sagst, in die rassistische Ecke getan, wenn man sich dagegen wehrt. Deswegen die Nachfrage, ist das tatsächlich so, ist das Realität in Deutschland, dass man als junge Frau abends auf dem Nachhauseweg, dass man da Angst hat, dass man da U-Bahn meidet vielleicht, dass man dunkle Gassen meidet, Freibad ist auch mittlerweile. Ist das Realität in Deutschland für eine junge Frau?
Also jetzt aus meinem persönlichen Empfinden heraus, ich bin jetzt jemand, der nicht wirklich ins Freibad geht, ehrlich gesagt, weil ich da irgendwie, das war nie so mein Ding und das habe ich als Teenager gemacht, jetzt nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, wie krass es da ist. Auf dem Nachhauseweg, ja, also ich meine, man hat schon immer genauer hingeschaut, vor allem wenn Leute betrunken sind und man weiß, dass da irgendwie zwei betrunkene Männer oder so vor einem sind, dann ist man natürlich vorsichtig. Ich muss sagen, ich habe mir, so wie ein paar andere auch, natürlich auch jetzt in den letzten Jahren einen Pfefferspray zugelegt, einfach nur aus Sicherheitsgefühl heraus und hoffe jedes Mal, dass der noch einigermaßen, also dass der nicht eingetrocknet ist oder so, sollte ich mal brauchen. Oder auch beim Joggen, also was natürlich immer so ein Ding ist, ich habe oft, ich gehe häufiger mal joggen, weil einfach das macht auch den Kopf frei und ist auch, also generell finde ich, es ist so als Sport was total angenehm, aber wenn du halt lange arbeitest, dann hast du ja abends, ist oft schon dunkel, also jetzt im Sommer nicht unbedingt, aber es gibt halt sehr viele Zeiten im Jahr, wo es abends schon dunkel ist und dann habe ich tatsächlich, dann packe ich halt immer so mein Pfefferspray noch ein. Das habe ich jetzt ganz früher auch nicht gemacht. Und ja, also man muss schon sagen, also ich habe schon auch jetzt gerade, was das angeht, man macht ein paar unangenehme Erfahrungen. Also, und ich war einmal auch mit meiner Schwester joggen und dann, ja, es war tatsächlich auch in Innsbruck. Also da sind ja auch, ja, in Österreich ist ja auch ein ähnliches Problem, vielleicht nicht ganz so stark, aber da gibt es halt echt auch so eine Strecke, da sitzen dann am Ufer vom Fluss, vom Inn, sitzen dann schon junge Männer, wo du weißt, arabische Herkunft, die dich wirklich anglotzen. Und dann teilweise auch, also wirklich ohne, dass sie, also wirklich glotzen. Also ich habe selten sowas gesehen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, man hat so einen gewissen Anstand oder wenn man hier aufgewachsen ist, ich hoffe, da trete ich jetzt niemand zu nahe, aber wenn man hier aufgewachsen ist, dann weiß man schon irgendwie, dass bestimmte Blicke einfach nicht gehen. Oder dass es dann wirklich, außer du bist komplett besoffen oder so, dann denke ich mir auch manchmal Zeug bei manchen Leuten. Aber das war wirklich komplett angenehm und ich denke mir noch immer, haben die nichts anderes zu tun? Also es gibt, ja, also es gibt auf jeden Fall einschlägige, also Orte, glaube ich, wo man solche Erfahrungen macht und wo ich auch sagen muss, dass wahrscheinlich ist in 99% der Fällen passiert dann ja auch nichts oder man ist vielleicht auch mal unfair in seinem Urteil, aber man muss schon sagen, dass natürlich diese gefühlte Unsicherheit enorm wichtig ist, weil du ja, wenn sie, also du verstehst ja die Sprache nicht, du verstehst auch vieles von der Kultur nicht und du kannst ja auch, also das ist glaube ich das, was dann auch manchmal das Problem ist und du bist ja dann eher, du machst es ja vieles, machst du ja aus Vorsicht heraus, dass du dann nachher sagst, du nimmst ein Taxi heim oder so. Also in München haben wir jetzt die letzten Monate über, also es gab immer so Frauen-Nacht-Taxi-Angebote, deshalb habe ich dann häufig genutzt, also zahlst du halt weniger. Und das haben die dann, das ist witzig, das hat bei uns in München der linksgrüne Stadtrat, also da sitzen da, ja, so wie man sich es in München vorstellt, in der Großstadt, die haben beschlossen, dass es Frauen-Nacht-Taxi-Gutscheine geben soll, dass man immer 10 Euro erlassen bekommt. Und das finde ich an sich eigentlich, also ich finde es ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, weil dann gestehst du ja schon ein, dass dass die Stadt nachts nicht sicher ist. Aber natürlich habe ich es ja auch mitgenommen, weil ich wäre ja schön blöd, wenn ich nicht auch was von meinem Steuergeld mir wieder zurückhole. War die Nachfrage so enorm riesig, dass die innerhalb von 2 Monaten oder so waren alle Gutscheine weg. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen sie haushalten und jetzt kriegen das nur noch irgendwie Studentinnen und Schülerinnen oder so. Mhm. Also für mich wird jetzt die nächsten Monate nichts mehr abfallen. Was ich auch von der haushalterischen Sicht absolut nachvollziehen kann, weil es war ja auch so utopisch, also zu sagen, jede Frau ab 16 kann sich so Gutscheine holen und auch jede Frau, die sich als Frau fühlt, da fängt es ja schon an, erklär das einmal dem Taxifahrer, dem Türkischen, wenn du da einsteigst als Typ und sagst, du fühlst dich aber heute als Frau, also eigentlich hätte das funktionieren sollen. Ich weiß nicht, ob es jemand mal ausprobiert hat, aber ja, also ich finde, da gibt es sehr viele Maßnahmen, die nachher eigentlich eher Symptombekämpfung sind und was mich dann auch eher aufregt.
Ist eigentlich für dich dieses Migrationsthema, ist das größte Problem Deutschlands oder siehst du da ein anderes, das noch größer ist?
Also ich habe Hoffnung, weil ich würde sagen, das, was die aktuelle Bundesregierung jetzt gerade gut in Angriff nimmt, ist das Migrationsthema. Also da haben sie für mich schon Glaubwürdigkeit, also dadurch, dass Friedrich Merz von Anfang an klar gemacht hat, Zurückweisungen an den Grenzen und auch Dobrindt da sehr entschieden ist, dem vertraue ich, was das angeht. Deswegen ist es jetzt in meinem politischen Urteil so ein bisschen weiter nach hinten gerückt, weil ich mir denke, das wird schon irgendwie laufen oder jetzt schauen wir mal, aber es hat schon mal ganz gut angefangen. Ich glaube, was halt uns noch weiter beschäftigen wird, wird eher die Wirtschaft sein. Also, dass die so in den Keller sacken, dass Unternehmen, Mittelständler abwandern, weil die Steuern, die Energiepreise zu hoch sind, dass man praktisch als Unternehmer sich sehr gut überlegen muss, ob sich das überhaupt noch lohnt und wer dann am Ende wer wirklich in diesem Land am Ende wertschöpfend unterwegs ist und wer eigentlich nur Angestellter des Staats ist. Also wir haben ja schon sehr viel, sehr viele, die auf Kosten, das muss ich ja auch sagen, ich bin ja auch Beitragsbezieher sozusagen, ich werde ja auch von Beitragsgeldern bezahlt. Du bist dann ja jemand, der, ja, also von... Du bist dann ja als staatlich angestellt oder in meinem Fall als Journalist im Öffentlich-Rechtlichen, dann bist du ja nicht so in der Wertschöpfungskette drin wie jetzt ein Unternehmer, der wirklich dann nachher für das Wirtschaftswachstum sorgt.
Wie optimistisch blickst du eigentlich in die Zukunft für Deutschland? Ist das, oder was hält dich in Deutschland vielleicht auch? Was stimmt dich da optimistisch, um in diesem Land zu bleiben, wenn jetzt du eben, also vor diesem Hintergrund der wirtschaftlichen, des Abschwungs eher?
Also bei mir ist natürlich so, dadurch, dass ich durch meinen Beruf auch gebunden bin, würde ich sagen, an Deutschland, ist es jetzt nicht so einfach zu sagen, ich ja, streiche die Segel und ziehe woanders hin, weil ja, also ich kann dann höchstens irgendwie von für ein deutsches Medium vom Ausland aus Berichterstattung und so. Deswegen ist es, glaube ich, eher so ein berufliches Problem bei mir. Und ich hätte jetzt, also ich bin niemand, der sagt, ich will jetzt, es ist alles so blöd und ich will jetzt hier weg, weil
Was
ich finde, es
ist
kommt ja.
optimistisch? Wo liegt der Lichtblick in Deutschland
Naja,
vielleicht?
irgendjemand muss es ja besser machen. Also irgendjemand muss ja mit den eigenen Händen sozusagen dran basteln, dass es aufwärts geht mit dem Land. Also ich finde es immer voll traurig, wenn Länder ausbluten. Also wir sind weit davon entfernt, gell? Aber es gibt ja wirklich diese Länder, herrscht Bürgerkrieg und alles Mögliche. Und das Erste, was die gut ausgebildete Elite macht, ist, sie verschwinden woanders hin, wo sie ein besseres Leben haben und wo sie auch gebraucht werden, weil sie einfach gut ausgebildet sind. Und sie können sich ja auch leisten. Und völliges Verständnis, aber das lässt natürlich so ein Land, auch wie Syrien zum Beispiel, wenn wir die Ärzte uns über die Ärzte zum Beispiel freuen, die wir hier haben, muss ich auch immer sagen, das ist irgendwie, finde ich, auch unfair uns, also von uns, weil ich finde, also ich beschwere mich auch über keine Fachkraft, aber letztlich braucht dieses Land, gerade wenn da jetzt sich politisch was tut, braucht dieses Land diese Leute, die das Land wieder aufbauen oder die genug ja, Ausbildung über sich haben ergehen lassen, dass sie wirklich ein Gewinn sind für das Land. Also deswegen finde ich das immer so schade, wenn ja, wenn Leute dann finde ich auch, also ich finde schon, dass man gewiss, dass auch wenn man schon, es gibt ja viele davon, die von Patriotismus reden. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, aber wenn das in einem vorhanden ist, dann verstehe ich es nicht, warum man sagt, man geht jetzt woanders hin, weil dann sollte man immer noch da sein, wenn alle anderen gehen und sagen, man, es gibt doch noch Hoffnung oder wir können es auch wieder besser machen.
Das ist jetzt hochinteressant, weil wenn du von Syrien sprichst, die amerikanische Regierung, das Außenministerium hat ja unlängst einen Bericht über Deutschland publiziert, der besagt, Deutschland habe erhebliche Menschenrechtsprobleme und hat dann diese antisemitische Gewalt, Zensur und zum Beispiel Einschränkung der Meinungsfreiheit genannt. Hat Deutschland diesbezüglich ein Problem aus deiner Sicht? Ist das an den Haaren herbeigezogen? Ist man da auf einem schlechten Pfad unterwegs?
Also ich würde es jetzt nicht so sehen, ehrlich gesagt, wie die amerikanische Regierung. Ich fand die Rede damals von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er ja auch schon die Meinungsfreiheit beklagt hat, obwohl es eigentlich ja eine Sicherheitskonferenz war, die fand ich damals schon eindrücklich, sagen wir mal so. Und auch mit in vielen Punkten hat er ja durchaus auch einen wahren Kern angesprochen. Also, dass jetzt zum Beispiel wegen unglücklicher Tweets die Polizei um 6 Uhr morgens vor der Haustür steht, das halte ich auch für einen großen, großen Fehler. Und diese ganzen Aktionen, es war ja in dem Fall auch so gegen Hass und Hetze, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht, also dass der Staat keinen Eindruck erweckt, zu übergriffig zu werden. Weil es geht ja um Äußerungen von Bürgern, die vielleicht auch mal ein bisschen überziehen, aber man muss, also die Polizei, wenn du die, also es weckt halt, glaube ich, auch bei uns, die ja durchaus als Land auch eine Geschichte haben, weckt es einfach schlimme Erinnerungen, weshalb man da, glaube ich, einfach ein bisschen kulanter sein muss. Aber ich würde jetzt, also ich bin jetzt keiner, also ich muss sagen, dieser Bericht, ich habe ihn jetzt nicht genauer verfolgt, aber dass wir Menschenrechtsprobleme haben, halte ich jetzt wirklich an Haaren herbeigezogen. Also ich meine, da würden auch Linke sagen, wir haben Menschenrechtsprobleme, weil wir Menschen abschieben. Dann muss ich auch sagen, hey, das ist der Rechtsstaat. Und also ich finde, das ist wirklich, im Falle von Deutschland ist es wirklich überzogen. Wenn es ums Thema Antisemitismus geht, dann muss ich auch sagen, haben wir uns jetzt wirklich keinen Gefallen getan mit den vielen muslimischen Menschen, die wir mittlerweile hier haben, die das halt auch echt offenbar aufgesogen haben teilweise. Und wenn ich mir so manche Pro-Palästina-Demonstrationen anschaue, jetzt gerade in Berlin die Bilder, dann denke ich mir auch so, sind das wirklich unsere Staatsbürger? Also ohne jemand nahe treten zu wollen, aber also es sieht nicht danach aus. Und ehrlich gesagt, wenn das die Einstellung gegenüber Juden ist, die Menschen von dort haben, dann, also bin ich auch jemand, der sagt, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht auch Leute wieder ausbürgern kann, weil ich, also das ist widerlich.
Ja, Vielleicht noch eine zweitletzte Frage. Wir biegen langsam auf die Schlussrunde. Was würdest du Menschen, die sich eben gerade nicht mehr so richtig getrauen, ihre Meinung frei kundzutun, was würdest du diesen mit auf den Weg geben? Was würdest du da raten, damit man da wieder selbstbewusst seine Meinung kundtun kann?
Also ich glaube, hilfreich ist natürlich immer, wenn man gute Argumente parat hat. Und da muss man schon, würde ich sagen, Zeit dafür opfern, um sich einzulesen und auch verstehen, wie die andere Seite so tickt, damit man jetzt keine platten Dinge von sich gibt, wo der andere dann irgendwie nur noch mehr von Kopf gestoßen ist oder so. Also ich glaube, man braucht schon so einen gewissen Hang zur Meinungsfreude und auch zur Provokation. Aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, man muss immer seine Meinung raushauen. Also es gibt ja auch Freundschaften, die komplett unpolitisch entstanden sind und wo man vielleicht auch weiß, wenn man dies und jenes sagt, dann wird der andere sich angegriffen fühlen oder gibt es einen Streit. Also ich finde, man muss es auch nicht übertreiben. Aber wenn es Dinge gibt, natürlich, wo die einem sehr wichtig sind und wo man auch selber sagt, das geht mir zu weit oder ich muss es klarstellen, dann natürlich. Also es bringt nichts, Dinge runterzuschlucken. Ich glaube, das macht es dann auf Dauer, macht es das dann nur schlimmer. Und ich glaube, wenn man miteinander redet und vielleicht auch feststellt, dass der eine irgendwie grün wählt und der andere im Extremfall vielleicht die AfD oder links und AfD, ich wahrscheinlich was anderes gewählt habe. Ich würde jetzt eigentlich gar nicht sagen, was ich jetzt hier genau wähle, aber das geht dann schon irgendwie. Also man versteht sich ja trotzdem. Also wenn die Leute tolerant sind, dann finde ich, dann ist es, glaube ich, dann geht es.
Allerletzte Frage. Du hast gesagt, ja, du wirst jetzt da nicht groß in den Patriotismus verfallen. Deutschland scheint, wie du schreibst, ein gespaltenes Land. Von außen betrachtet sieht man da oder beobachtet man zumindest hysterische Debatten. Man findet sich nicht so richtig, man redet aneinander vorbei. Warum würdest du sagen, Deutschland ist unter dem Strich immer noch ein tolles Land?
Oh, also ein Beispiel, ehrlich gesagt, wo ich mir dachte, boah, was für ein geiles Land ist es eigentlich. Ich habe ein Stadtbibliotheksausweis hier in München und kannst du dir jedes Buch, was diese Stadtbibliothek hat, kannst du dir für 20 Euro im Jahr herbestellen in die nächste Filiale und du zahlst, also wie gesagt, du zahlst 20 Euro und du kriegst alles, was du haben willst und die liefern dir das von anderen Filialen an. Da steckt so viel, würde ich sagen, Staatsgeld drin, damit es dir möglich gemacht wird, dass du Bildung eigentlich so gut wie umsonst bekommst, wo ich sagen muss, es war noch nie verspätet, dass es irgendwie eine Mail kam von wegen, wir können es leider nicht, dir leider nicht morgen schon bereitstellen, sondern das war immer alles pünktlich, wo ich echt sagen muss, das ist doch der Hammer. Also das funktioniert halt wunderbar und so die Kleinigkeiten, die wir vielleicht auch manchmal gar nicht schätzen, aber wenn ich mir jedes Buch, das ich lesen will, auch Romane, wo ich nicht immer so dazu komme zu lesen, aber wenn ich alles kaufen will, wäre ich irgendwann arm. Und es ist doch eins der besten Erfindungen irgendwie, dass wir in jeder Stadt gibt es eine Stadtbibliothek mit mehreren Filialen, die für Kinder, für Jugendliche, für ältere Menschen auch Filme und alles anbieten und online für E-Reader und so. Also das ist, finde ich, wo ich mir dachte, da funktioniert der Staat wirklich gut und da können wir uns wirklich viel einbilden auf unser Bildungssystem.
Liebe Julia, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Hat mich auch gefreut.